Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In dieser Stunde hat unser Volk ein Recht auf Wahrheit. Die Wahrheit über das, was getan worden ist, und die Wahrheit über das, was getan werden muss. Wie ist die Lage der Bundesrepublik Deutschland? Wir erleben zurzeit eine Arbeitslosigkeit, die schlimmer ist als jene in den Jahren des Wiederaufbaus. Fast jeder 14. Erwerbstätige in der Bundesrepublik ist arbeitslos. Im Winter können fast 2,5 Millionen Menschen arbeitslos sein. Und noch mehr Mitbürger bangen um ihren Arbeitsplatz. Nach zweijähriger Stagnation geht die gesamtwirtschaftliche Produktion seit Monaten zurück. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat es so viele Firmenzusammenbrüche gegeben wie in diesem Jahr. Und noch nie sind so viele selbstständige Existenzen vernichtet worden. Allein dadurch sind in den letzten Jahren rund 500.000 Arbeitsplätze vernichtet worden. Und in diesem Jahr, meine Damen und Herren, wird dieser traurige Rekord an Konkursen noch einmal überboten werden. 15.000, vielleicht noch mehr Unternehmen müssen Konkurs anmelden. Und damit gehen noch einmal weit über 100.000 Arbeitsplätze verloren. Und was das Schlimmste ist, fast 200.000 Jugendliche sind arbeitslos. Viele finden keinen Ausbildungsplatz und sind damit nicht nur ohne Arbeit, sondern auch ohne Chance, sich beruflich zu qualifizieren. Die Fähigkeit unserer Wirtschaft, durch Investitionen neue Arbeitsplätze zu schaffen, ist erheblich geschwächt. Während die normalen Wirtschaftsjahren die Investitionsquote bei 24% des Bruttosozialprodukts lag, sind wir heute bei weniger als 21% angelangt. Gleichzeitig erhöhten sich die Abgabelasten so sehr, dass heute ein Facharbeiter in der Bundesrepublik von jeder zusätzlich verdienten Mark rund 60 Pfennige an öffentlichen Kassen abliefern muss. Aber, meine Damen und Herren, auch dies reichte nicht aus. Der Staat musste sich dennoch in höherem Maße verschulden. So, und das weiß jeder, kann kein Wachstum entstehen. Schon zum zweiten Mal wird unser Sozialprodukt kleiner als im jeweiligen Jahr zuvor. Wo soll Zuversicht herkommen, wenn diese Probleme noch verstärkt werden durch einen nun ebenfalls im zweiten Jahr erlebten realen Einkommensverlust von Arbeitnehmern und Unternehmern? Die Eigenkapitalquote der deutschen Wirtschaft, die vor 10 Jahren bei rund 26% lag, ist inzwischen unter 21% abgesunken. In einigen wesentlichen und wichtigen mittelständischen Bereichen sogar noch darunter, und sie droht noch weiter abzunehmen. Die Wachstums- und Beschäftigungskrise, meine Damen und Herren, hat zugleich in aller Deutlichkeit die Finanzkrise unseres Staates offengelegt. Der erste Kassensturz, den die neue Bundesregierung in diesen wenigen Tagen vornehmen musste, hat noch eine wesentlich kritischere Lage der Staatsfinanzen offenbart. Wesentlich kritischer, als selbst wir, die CDU/CSU in der Opposition, annehmen konnten. Meine Damen und Herren, diese Eröffnungsbilanz ist bestürzend. Ende dieses Jahres, in wenigen Wochen, wird sich der Schuldenstand des Bundes auf über 300 Milliarden D-Mark erhöhen. Bei Bund, Ländern und Gemeinden zusammengenommen auf über 600 Milliarden D-Mark. Mit Bahn und Post zusammenaddiert auf rund 700 Milliarden D-Mark. Allein der Zinsendienst der öffentlichen Hand wird Ende dieses Jahres rund 60 Milliarden D-Mark betragen. Täglich Das heißt, jeden Tag, alle 365 Tage des Jahres, muss sich die öffentliche Hand zusätzlich mit über 200 Millionen Mark verschulden. Und die Neuverschuldung reicht kaum noch aus, um die jährliche Zinslast zu bezahlen. Wenn nicht rasch gehandelt wird, und das wäre eben bei sofortigen Neuwahlen nicht möglich gewesen, würde die tatsächliche Haushaltslücke für 1983 allein beim Bund auf etwa 55 bis 60 Milliarden D-Mark ansteigen. Meine Damen und Herren, ich kann verstehen, dass Sie unruhig sind, aber ich kann nicht verstehen, dass Sie bei dieser Bilanz nach 13 Jahren lachen können. Auch in der Sozialversicherung sind die Kassen leer und die Rücklagen nahezu verbraucht. Die finanziellen Reserven unserer sozialen Sicherungssysteme sind erschöpft, obwohl die Beitragsbelastung für die Arbeitnehmereinkommen seit 1970 erheblich gestiegen sind. Meine Damen und Herren, wie konnte es so weit kommen? Zunächst ist sicher richtig, und das will ich auch hier voranstellen, die Weltwirtschaft befindet sich gegenwärtig in weiten Teilen der Welt in einer tiefgreifenden Strukturkrise. Ich habe hier, Herr Kollege Wehner, wörtlich einen Satz aus meiner Rede vor 14 Tagen wiederholt. Ich fahre aber jetzt, Herr Kollege Wehner, mit Ihrer freundlichen Unterstützung in diesem Satz fort. Der Verweis auf das Ausland darf aber nicht den Blick verstellen für unsere hausgemachten Probleme. Und die gegenwärtige Krise der Weltwirtschaft ist vor allem auch eine Krise der einzelnen Volkswirtschaften, wie gerade in diesen Tagen der Sachverständigenrat erneut deutlich gemacht hat. Die Grenzen der Belastbarkeit der deutschen Wirtschaft und der arbeitenden Bürger wurde erst getestet und dann weit überschritten. Unsere eigenen Wachstums-, Beschäftigungs- und Finanzierungsprobleme resultieren weitgehend daraus, dass eben die deutsche Wirtschaft nicht mehr in der Lage war, mit den neuen außenwirtschaftlichen Herausforderungen fertig zu werden. Die Ansprüche an den Staat und die sozialen Sicherungssysteme wurden an der optimistischen Vorstellung eines ständigen und kräftigen Wachstums der Wirtschaft orientiert. Als diese hohen Wachstumsraten ausblieben, fehlte es an Einsicht und Kraft, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen und die notwendigen Korrekturen durchzusetzen. Was damals an Korrekturen unterlassen wurde, als sie noch mit verhältnismäßig geringen Opfern möglich waren, muss heute mit größeren Schmerzen und mehr Zeitaufwand nachgeholt werden. Meine Damen und Herren, wäre von vornherein das getan worden, was wir nunmehr tun müssen, da wären nicht jene Opfer notwendig, zu denen wir heute gezwungen sind. Jetzt kommt es darauf an, die noch andauernde Talfahrt unserer Wirtschaft aufzuhalten. Vieles spricht dafür, leider, dass der Tiefpunkt noch vor uns liegt. Und keine Politik ist in der Lage, diese Hypothek der Vergangenheit kurzfristig zu tilgen. Erste positive Wirkung unseres Programms für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung können wir in der zweiten Hälfte des Jahres 83 erwarten. Aber grundlegende Erfolge können nur in einem mehrjährigen Prozess erreicht werden, zumal etwa im Blick auf den Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren auch noch die geburtenstarken Jahrgänge zusätzlich auf dem Arbeitsmarkt untergebracht werden müssen. Dies, meine Damen und Herren, ist die Lage, und dies ist auch der Grund dafür, dass wir jetzt die Regierung übernommen haben, weil wir nicht verantworten wollen, dass aus der Talfahrt ein Absturz wird. Deshalb brauchen wir jetzt eine neue Wirtschafts- und eine neue Gesellschaftspolitik. Herr Präsident, meine Damen und Herren, dies ist keine der üblichen Regierungserklärungen am Beginn einer vierjährigen Legislaturperiode. Ich stelle fest, dass wir uns wenigstens noch im Ablauf der Jahre beim Zusammenzählen einig sind, meine Damen und Herren. Die Koalitionsparteien FDP, CSU und CDU haben vereinbart, sich am 6. März 1983 dem Urteil der Wähler zu stellen. Und dies ist auch die Meinung der Bundesregierung. Ich weiß, dass es verfassungsrechtlich nicht einfach ist, diese Absicht zu verwirklichen. Aber ich gehe davon aus, Herr Kollege Wehner, dass Sie als Fraktionsvorsitzender der SPD und der Kollege Brandt als Parteivorsitzender der SPD gemeinsam mit den anderen Fraktions- und Parteivorsitzenden meine Einladung annehmen werden, gemeinsam über die in der Verfassung vorgesehenen Möglichkeiten zu sprechen, aber auch jene Wege in unser Gespräch mit einzubeziehen, die die Enquetekommission Verfassungsreform dem Bundestag vorgezeichnet hat. Und meine Damen und Herren, ich bin ganz sicher, dass wir gemeinsam einen Weg finden, da wir doch gemeinsam draußen, die einen sogar mit eigenen Plakataktionen erklären, wir wollen jetzt wählen, am 6. März werden wir wählen. Noch einmal will ich betonen, dies ist keine traditionelle Regierungserklärung. Ich werde darlegen, was wir sofort tun werden. Vor allem aber will ich die Schwerpunkte und die Grundsätze aufzeigen, nachdem wir uns in den vor uns liegenden Jahren eine Politik der Erneuerung einleiten werden. Wir stecken, meine Damen und Herren, nicht nur in einer wirtschaftlichen Krise. Es besteht eine tiefe Unsicherheit, gespeist aus Angst und Ratlosigkeit, Angst vor wirtschaftlichem Niedergang, Sorge um den Arbeitsplatz, Angst vor Umweltzerstörung, vor Rüstungswettlauf, Angst vieler junger Menschen vor ihrer Zukunft. Manche dieser jungen Mitbürger fühlen sich ratlos, steigen aus, flüchten in Nostalgie oder Utopien. Hier sehen wir eine Herausforderung an unsere Pflicht, als Bürger, als Eltern, an unseren Gemeinsinn und an unsere Überzeugungskraft. Die Ideologien der Macher und Heilsbringer haben den Wirklichkeitssinn im Lande nicht geschärft, die Selbstverantwortung nicht gestärkt und die geistigen Herausforderungen der Zeit verkannt. Wir brauchen wieder die Tugenden der Klugheit, des Mutes und des Maßes für die Zukunft unseres Landes. Die Frage der Zukunft lautet nicht, wie viel mehr der Staat für seine Bürger tun kann. Die Frage der Zukunft lautet, wie Freiheit, Dynamik und Selbstverantwortung sich neu entfalten können. Auf dieser Idee gründet die Koalition der Mitte. Zu viele haben zu lange auf Kosten anderer gelebt. Der Staat auf Kosten der Bürger, Bürger auf Kosten von Mitbürgern und wir sollten es ehrlich sagen, wir alle auf Kosten der nachwachsenden Generationen. Es ist jetzt auch ein Gebot des sozialen Friedens und der sozialen Gerechtigkeit, dass wir der Ehrlichkeit der Leistung und der Selbstverantwortung eine neue Chance geben. Meine Damen und Herren, erneut bilden CDU, CSU und FDP eine Koalition der Mitte, um einen historischen Neuanfang zu setzen. Was 1949 gelang, unter schweren seelischen Wunden und materiellen Lasten, das ist auch heute möglich und notwendig. Die Verbindung des sozialen, des christlichen und des liberalen Gedankens war das prägende Merkmal einer Epoche, die zu Recht als die erfolgreichste Ära der deutschen Nachkriegspolitik gilt. Und meine Damen und Herren, ich zitiere einen liberalen Mitstreiter jener Zeit, Thomas Taylor, der sagte: Die liberale Idee vom Menschen ist tief verbunden mit der christlichen Wahrheit. Der Mensch hat seine Würde als Ebenbild Gottes, als Träger einer unsterblichen Seele, als einmalige, unverwechselbare Persönlichkeit. Diese Würde im irdischen Leben zu wahren, ist liberale Verpflichtung. Auf die freie Zustimmung seiner Bürger wurde unser Staat, die Bundesrepublik Deutschland, gegründet. Konrad Adenauer führte vor über 30 Jahren die Deutschen in die Gemeinschaft der freien Völker des Westens und baute darauf die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Es gelang die Aussöhnung mit Frankreich und mit dem Volke und dem Staate Israel. Wir wurden ein geachteter Partner im Bündnis des Westens. Die soziale Marktwirtschaft war ein schöpferisches Werk. Sie bedeutet nicht allein Wohlstand. Sie begründet eine soziale Friedensordnung, die auch heute noch in vielen Ländern der Welt als vorbildlich gilt. Wir haben in diesen Jahren das Prinzip der Solidarität verwirklicht durch dynamische Rente und Mitbestimmung, durch Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, durch Betriebsverfassungsgesetz und Vermögensbildung. 12 Millionen Heimatvertriebene und Flüchtlinge haben in jenen Jahren die Bundesrepublik Deutschland mit aufgebaut. Es wuchs Vertrauen in den Rechtsstaat, demokratisches Selbstbewusstsein, eine neue politische Kultur. In einer spannungsreichen Epoche gewann die Bundesrepublik innere Stabilität und das Vertrauen ihrer Nachbarn. Die Deutschen lernten wieder, um mit Ernst Bloch zu sprechen, die Würde des aufrechten Ganges. Meine Damen und Herren, auf diesem Erbe dürfen wir aufbauen. Und aus diesem Erbe ziehen wir auch die Kraft, das für heute Notwendige zu tun. Was wollen wir heute? Was muss jetzt und heute getan werden? Unser Dringlichkeitsprogramm konzentriert sich auf 4 Schwerpunkte. Erstens, wir wollen neue Arbeitsplätze schaffen. Zweitens, wir wollen das soziale Netz sichern. Drittens, wir wollen eine menschliche Ausländerpolitik verwirklichen. Und viertens, wir wollen die Grundlage der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik erneuern.